Mit Haltung und Trocken. Der Zukunftstalk mit Markus und Markus. Heute zu Gast Lambert T. Koch, Wirtschaftswissenschaftler und Präsident des Deutschen Hochschulverbandes.
Herzlich willkommen zu Mit Haltung und Trocken, der Zukunftstalk mit Markus und Markus.
Hallo auch von meiner Seite. Alles Gute und herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid.
Wir haben ein wirklich spannendes Thema heute, nämlich der Wettbewerb um kluge Köpfe. Es ist ein globales Thema, es ist systemübergreifend und es ist spürbar für Wirtschaft, Wissenschaft und unsere Gesellschaft. Insbesondere Unternehmen suchen zunehmend nach hochqualifizierten Talenten. Zugleich stellen sich viele junge Menschen die Frage, ob eine wissenschaftliche Karriere noch attraktiv und planbar ist. Und die Frage, die wir heute diskutieren wollen, ist, verlieren wir unsere Talente oder stehen wir vor einem grundlegenden Wandel der Systeme? Über diese Frage möchten wir heute diskutieren und freuen uns ganz besonders, dass heute Professor Dr. Lambert Koch bei uns ist. Wird er gleich sicherlich noch ein bisschen selbst erzählen, aber er ist Volkswirtschaftler, aktuell Präsident des Deutschen Hochschulverbandes und davor warst du, lieber Lambert, 14 Jahre lang Rektor der Bergischen Universität. Wir freuen uns ganz besonders, dass du heute bei uns bist und das mit uns diskutierst.
Vielen Dank für die Einladung.
Super schön, dass du da bist. Ein fester Bestandteil von unserem Format ist auch immer ein besonderer Wein, der uns durch dieses Gespräch auch und die Diskussion auch begleitet. Er soll auch so ein bisschen Raum schaffen für Austausch, für Genuss und manchmal sogar vielleicht auch für neue Perspektiven. Welchen Stellenwert hat denn Genuss für dich persönlich im beruflichen Alltag und gibt's Momente, in denen ein gutes Glas Wein vielleicht auch hilft, Abstand zu gewinnen und Dinge neu einzuordnen?
Ich meine, es gibt natürlich auch eine selbst auferlegte Askese bisweilen, wenn man zu viel genossen hat, zum Beispiel nach einem schönen Urlaub. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich an einem Abend mal mit was Schönem belohnt, vor allem wenn der Tag ganz gut gelaufen ist, dann ist das auch bei mir ein schönes Moment.
Sehr schön.
Lambert, wir starten immer mit so ein paar persönlichen Fragen, um die Menschen, die mit uns sprechen, auch ein bisschen besser kennenzulernen, bevor es dann in das reine fachliche Thema geht. Was war dein erster Job und was hast du daraus fürs Leben gelernt? Was hast du mitgenommen?
Also ich zähle tatsächlich dazu auch immer meine Bundeswehrzeit. Ich war 2 Jahre dabei, das nannte sich Reserveoffizierlaufbahn. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich nach dem Abitur einen richtig geregelten Lebenswandel hatte. Frühes Aufstehen und einen ganzen Tag lang
endlich mal
arbeiten,
geordnet.
Manchmal auch Nächte überdauern. Das war für mich eine ganz wichtige Lebenserfahrung. Und dazu gehörte natürlich auch, dass man mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammenkam. Eben nicht mehr nur die Bubble, also der Freundeskreis, die Familie und die vielen Menschen, die man über die Schule kannte und den Ort, in dem man aufgewachsen war, in meinem Fall Würzburg, sondern jetzt eben wirklich junge Männer in dem Fall aus ganz Deutschland, aus ganz verschiedenen sozialen Schichten. Das war eine für mich sehr wertvolle und prägende Erfahrung. Und dann hatte ich natürlich auch eine durchaus gute Ausbildung dort bekommen und war auch an verschiedenen Standorten. Also ich kam dann auch schon mal durch Deutschland, was sich dann später fortgesetzt hat im Studium und danach. Aber da war es eben initial und insofern ganz besonders für mich.
Kannst du was beschreiben, was du mitgenommen hast? Oder wo du sagst, da habe ich ein Schlüsselerlebnis gehabt, da denke ich immer noch dran und das begleitet mich oder eine Charaktereigenschaft oder eine Marotte vielleicht, was auch immer, wo du sagst, ja, das, da erinnere ich mich noch, obwohl das so lange her ist.
Also im militärischen Teil hatte man durchaus auch einige Anforderungen, auch körperliche Anforderungen, bis dahin, dass man eben dann nächtelang laufen musste bei Durchschlageübungen. Und da habe ich an mir gemerkt, dass Dinge, die man früher freiwillig nicht gemacht hat, jetzt aber einfach leisten musste, dass die dann auch gingen. Also ich habe gemerkt, dass doch die eigenen Grenzen auch dehnbar sind und nicht dort, wo man sie vielleicht vermutet. Also eine eigentlich positive Erfahrung, dass man auch mehr aus- und durchhält, als man denkt.
Von diesen Nachtmärschen jetzt bis zu deiner heutigen Position, es ist ein langer, langer Weg mit tollen Punkten auch. Gibt es so in deinem beruflichen etwas, wo du heute sagst, wenn du nochmal zurückblickst und die Entscheidung heute nochmal treffen müsstest, ich würde etwas anderes machen? Ich bin irgendwann mal falsch abgebogen oder da habe ich was gemacht, wo ich gemerkt habe, da habe ich mich geirrt?
Also das soll jetzt nicht selbstzufrieden klingen, aber eigentlich meine ich, dass ich die Dinge wieder so machen würde. Natürlich im Einzelnen, bei jeder Station gab es immer mal etwas, was man anders machen würde. Aber die Wahl der Stationen, so wie sie auf mich zukamen, und ich hatte immer den Eindruck, dass im richtigen Moment auch das Richtige kam, die würde ich nicht ändern.
Super, schön.
Wenn wir bei dir zu Hause spinksen dürften, was würden wir auf deinem Nachttisch für ein Buch finden? Jetzt mal von deinem beruflichen, du musst ja ganz viel beruflich lesen und du bist ja auch weiterhin wissenschaftlich interessiert. Ein bisschen kennen wir uns ja auch. Wenn du das mal wegnimmst und die Bücher beiseite schiebst, was für ein anderes Buch liegt da, was du vielleicht gerade liest, wo dein Interesse ist?
Ja, da liegen tatsächlich auch keine Bücher, die ich dienstlich lesen muss oder okay, aus wissenschaftlichen Gründen. Da liegen nur Bücher, die ich lesen will und immer in der Reihenfolge der Priorität. Und im Moment liegt tatsächlich eine Biografie über Hannah Arendt ganz oben von Alois Prinz. In der habe ich auch schon von, weiß jetzt gar nicht, es werden ungefähr 300 Seiten sein, habe ich tatsächlich schon 190 gelesen.
Okay.
Und habe es mit sehr viel Interesse und möchte auch sagen Genuss gelesen.
Spannend.
Eine zweite persönliche Frage so zum Einstieg, bevor wir dann tiefer in unser eigentliches Thema eindringen. So, was überrascht dich an Menschen immer noch nach all den Jahren im Beruf?
Ja, eine nicht einfache Frage, aber ich glaube tatsächlich, was immer mal wieder passiert ist, dass man entdeckt, was doch die Menschen, die man zu kennen glaubt, noch für unentdeckte Potenziale haben. Also jetzt zunächst natürlich aus meiner Sicht und von mir unentdeckt, aber dass man sagt, da ist doch jemand, mit dem hast du jetzt länger zusammengearbeitet, den hast du schon oft getroffen und ganz plötzlich merkst du, ach, was der da auch noch auf dem Kasten hat. Und das gibt einem natürlich auch zu denken, wenn man irgendwo Verantwortung in Organisationen hat, dass man sagt, vielleicht müssen wir doch noch mehr tun, um die Individualität und die Leistungsfähigkeit und die Potenziale der Menschen wirklich zu entdecken. Wir müssen mit Blick auf das Gegenüber vielleicht noch neugieriger werden in
noch
einer positiven Art und Weise. Und das kann dann unser Arbeitsleben und das Gemeinsame, was man zu bewältigen hat, in jedem Fall bereichern.
Steigen wir ein ins Thema um unsere Talente und Kompetenzen. Lambert, wie ist deine persönliche Einschätzung? Das Thema Wettbewerb der Köpfe, ich glaube, man kann sagen, den gibt es. Ich glaube, so viel kann man in der Folge vorwegnehmen, ohne es jetzt über die Diskussion zu erarbeiten. Wettbewerb um die Köpfe, wie empfindest du den? Und glaubst du, wir haben das alles schon verstanden, was die Konsequenz davon ist und was notwendig ist, jetzt zu tun, um in diesen Wettbewerb richtig einzusteigen?
Also zunächst ganz klar, ja, diesen Wettbewerb gibt es. Und das verbirgt sich ja auch schon hinter deiner Frage, er ist durchaus sehr komplex und von daher nicht ganz einfach verstehbar. Und was insbesondere spannend ist, ist zum einen, wie er sich verändert hat über die Jahre und auch wie sehr das, was auf den Erfolg bei diesem Wettbewerb einzahlt, auch langfristig angelegt ist. Also, dass wir jetzt sagen, nicht nur die Köpfe anschauen, die wir vor Augen haben, beispielsweise, wenn junge Menschen von ihrer Ausbildung in den Arbeitsmarkt gehen, sondern dass man eben auch schon fragt, wie lang ist deren Ausbildung, wie ist die gelaufen, welche Rolle spielt eben nicht nur ein Studium. Das ist ja erstmal der Fokus, den wir besonders haben, die wir im universitären Bereich tätig sind, aber wie viel spielt da auch die Familie schon mit rein, die soziale Umgebung und ganz besonders auch die Schule. Ich glaube, dass wir in Deutschland das an der Stelle noch ganzheitlicher sehen müssen, als das bisweilen im Moment der Fall ist.
Wenn wir davon reden, so Wettbewerb der Köpfe, woran zeigt sich so für dich so konkret, dass sich dieser Wettbewerb, dass der härter geworden ist oder dass der härter geführt wird als vor 10 oder 15 Jahren?
Also man muss natürlich zunächst fragen, um wem wird hier konkurriert? Das eine ist ja, dass die Hochschulen um Studierende konkurrieren und das tun sie durchaus weltweit. Das ist ja von Interesse auch, welche Länder sind interessant für Studierende aus aller Welt. Und da muss man sagen, dass Deutschland offensichtlich, wenn man die Anzahl der Interessenten und der Nachfragerinnen und Nachfrager anschaut, dass dann Deutschland an Attraktivität gewonnen hat. Wenn wir da die neuesten Zahlen sehen, dann wissen wir, dass wir jetzt auf Platz 4 sind. Immer noch sind die USA vorne, auch wenn sie, wenn man manchmal den Eindruck hat, alles dafür tun, das nicht mehr zu sein. Dann kommt Großbritannien immer noch, dann Australien und dann so die Zahlen, Deutschland auf Platz 4. Also wir haben, je nachdem wie man zählt, zwischen 400.000 und 500.000 junge Menschen aus aller Welt, die an unseren Hochschulen studieren. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht und auch eine große Chance. Auf der anderen Seite, und das ist ja das, worauf auch die Frage abzielt, wenn wir jetzt fragen, wer bleibt eigentlich an den Hochschulen? Denn auch wir benötigen ja dringend hervorragende Arbeitskräfte. Da sehen wir, dass die Lust, um es mal so zu sagen, eine wissenschaftliche Karriere anzustreben, im Rückgang begriffen ist. Und das macht uns im Moment tatsächlich Sorgen. Und der Wettbewerb ist natürlich auch da ein internationaler. Auch da kann man sehen, dass oft die besten Köpfe, gerade in den jetzt sehr nachgefragten Fachrichtungen, auch ins Ausland streben, dass sie in die Industrie streben, dass sie in internationale Organisationen gehen. Dass es uns aber schwerfällt, sie an unseren Hochschulen, an den Universitäten zu halten.
Woran liegt das? Du hast gerade schon in der Frage davor gesagt, dass wir es ganzheitlicher begreifen müssen, um das Thema länger zu begleiten und auch vorzubereiten. So habe ich es zumindest verstanden. Wo sind sonst die Schwächen? Warum halten wir diese Kräfte und Talente nicht hier? Was machen die anderen anders?
Also es sind schon für die Jungen, für den Nachwuchs, hören die manchmal nicht gerne, ich sage jetzt einfach mal, für den Nachwuchs sind die Rahmenbedingungen einfach nicht so, wie sie sein könnten oder sollten. Und das sind ganz erstmal triviale Dinge wie die Frage, was bekommst du für einen Vertrag? Wir haben häufig sehr kurz laufende Verträge von nur einem Jahr. Die Qualifikationswege sind sehr lang und man weiß noch bis in ein Alter von Anfang 40 noch nicht, ob man denn nun wirklich an der Uni auch bleiben kann, ob man zum Beispiel eine Professur erhält oder nicht. Da sind andere europäische und andere Länder auch transatlantisch deutlich schneller. Da hat man sehr viel schneller eine Gewissheit, dass man jetzt damit rechnen kann. Und ich meine, ein junger Mensch, der eine Familie gegründet hat, will ja nun dann auch wissen, ob und wie er die Familie ernähren kann, wo denn der Lebensmittelpunkt sein wird und all diese Dinge. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind auch sehr administrativ, also viele, viele kleinteilige Vorgänge, die einem das Leben in der Hochschulwelt nicht einfach macht, wenn es darum geht, bestimmte Dinge zu beschaffen, die für Forschung im Hightech-Bereich nun einmal nötig sind. Dann sind schon die Beantragungsprozesse lang, dann ist die Dauer, bis man dann wirklich dann auch die Ausrüstung hat, sehr, sehr lang. Das ist ja alles auch ein Moment der Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts.
Also ist dann das Konkurrenz gibt zwischen Wirtschaft und Wissenschaft um dieselben qualifizierten Arbeitskräfte, ist das dann für dich eher eine gefährliche Entwicklung als ein produktiver Wettbewerb?
Teils, teils. Es muss ja nicht unbedingt immer wirklich so sein, dass es ein Entweder-Oder gibt, sondern man kann das durchaus ja auch sequenziell sehen. Man kann ja sagen, jemand, der an einer Universität in guter Kooperation mit der Wirtschaft sich qualifiziert hat, zum Beispiel promoviert hat, eine Forschungsgruppe geleitet hat, sagen wir mal im Bereich Quantencomputing oder im Bereich Data Sciences, der kann dann ja anschließend eine entsprechende Führungsposition zunächst mal im Bereich Forschung und Entwicklung an einem entsprechenden Unternehmen dann auch einnehmen. Da wäre ja durchaus eben auch ein sequenzieller Karriereschritt sinnvoll. Was problematisch ist, zum Teil zumindest, dass bei uns die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft immer noch nicht so ist, wie sie sein könnte.
Kannst du ein Beispiel machen? Also in Amerika oder so ist es ja wahrscheinlich, auch wenn es im Moment in Teilen ein schlechtes Vorbild ist für die Frage der Wissenschaft, zumindest was wir manchmal über die Überschrift so mitbekommen. Was läuft da denn anders? Was ist denn besser zwischen Wirtschaft und Wissenschaft in den Ländern, wo es funktioniert, wo, glaube ich, auch viel aktiver, wenn ich das so sagen darf, viel aktiver um junge Talente geworben wird und sich auch mehr angestrengt wird, glaube ich. Zumindest ist das subjektiv so.
Also ich denke, dass ja, man kann ruhig da auch weiterhin auch in Richtung USA schauen, denn ja. Trump hat zum Glück noch nicht alles zerstört. Dann sieht man da, dass eben die, man sagt ja so schön, die Ökosysteme, also die Innovationssysteme, das Miteinander, das Kooperieren von verschiedenen Playern im regionalen Kontext deutlich enger ist. Also wenn man jetzt Wissenschaftseinrichtungen hat, forschungsnahe Institute, aber eben auch Unternehmen im Hightech-Bereich, dann arbeiten die sehr, sehr viel enger. Dann tauschen die nicht nur sehr viel schneller und intensiver Wissen aus, sondern das geht eben auch einher mit dem Austausch der Personen, die Wissensträgerinnen und Träger sind. Okay. Das ist sehr viel einfacher. Bei uns muss man sich dann doch eher entscheiden, bin ich jetzt hier oder dort, weil vieles dann eben auch wieder Fragen der Vertragsgestaltung betrifft, Fragen der Finanzierung. Bei uns wird dann doch immer noch kritisch geschaut, wenn Unternehmen beispielsweise Forschungsgelder an die Hochschulen fließen lassen, dann hat man sofort Angst, oh, da ist ja eine ungebührliche Einflussnahme im Gange. Okay. Da werden vielleicht irgendwelche Ergebnisse bezahlt, die dann in eine bestimmte Richtung gehen müssen, ja, weil so es Lobbyismus so gewollt ist. Lobbyismus bis dahin auch. Und da stört mich immer dran, dass dominierend so ein Misstrauen ist.
Dieser Generalverdacht.
Ja, dass sich dann natürlich auch im gesamten Regelwert niederschlägt, in Gesetzen und so weiter. Dass man denn doch erstmal sagt, da muss ein Vertrauensvorschuss sein, dass eine Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft eben sauber läuft und dass sie, sagen, der gesamten Volkswirtschaft zugutekommt. Ja. Wenn sie eng ist, wenn sie variabel ist, wenn sie eben einmal Phasen dort, einmal Phasen dort hat, das gelingt uns nicht so. Da sind wir zu deutsch, möchte ich fast sagen, zu akkurat und manchmal eben auch zu misstrauisch.
Passt jetzt die nächste Frage auch, finde ich, gar nicht so schlecht dazu. Inwiefern hängen die Attraktivität wissenschaftlicher Karrieren zum einen und die wirtschaftliche Innovationsfähigkeit eines Landes unmittelbar zusammen?
Nun ja, wir wissen ja, dass gerade in den Branchen und in den Technologiebereichen, die heute angesagt sind, das hat natürlich ganz viel mit der Digitalisierung zu tun, das hat mit der Nachhaltigkeitstransformation zu tun, mit den Fragen, die sich um das Thema neue Energien ranken, dass das eben Wissensbereiche sind, die ganz stark von tiefer Forschung und eben auch entsprechenden Entwicklungsprozessen profitieren. Und die sind nun mal in der Wissenschaft angesiedelt. Und da sind eben diese Verbindungen zwischen Unternehmen, die dort unmittelbar anknüpfen, und den Vorleistungen, die aus der Wissenschaft benötigt werden, extrem wichtig. Das hat sich schon geändert, wenn wir denken, was früher sozusagen in der Breite der traditionellen industriellen Aufstellung unserer Volkswirtschaft wichtig war, auch immer schon Wissen, aber doch war diese so unmittelbare Anbindung von Wirtschaft an Wissenschaft noch nicht in dem Maße gegeben.
Du kennst das System jetzt von, ich würde sagen, von allen Seiten. Du hast selbst gelehrt, du hast sehr erfolgreich eine Hochschule geleitet und schaust jetzt aus der, wenn ich so sagen darf, aus einer politischen Sicht auf das Thema, auf die Wissenschaft, auf die Hochschulen, über den Verband. Was würdest du morgen ändern, wenn du ein, zwei Dinge wirklich sofort umschenken? Das ist ein sehr langwieriges System, insbesondere Lehre und Wissenschaft und so weiter. Es ist ja, dauert ja alles sehr lang, bis sich etwas auch verändert in diesen Strukturen. Aber wenn du morgen zwei Schalter bewegen dürftest, welche wären das?
Also ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir noch interdisziplinärer werden müssen, dass also auch die Wissenschaftsbereiche enger zusammenarbeiten müssen, dass wir deswegen also auch Institutionen schaffen müssen, wo das möglich ist, dass wir nicht so spartenmäßig denken und sagen, hier haben wir also die Elektrotechnik, da haben wir die Informatik, da haben wir die Physik, da haben wir vielleicht die Wirtschaftswissenschaften, sondern dass wir mehr Plattformen schaffen, wo in der Wissenschaft diese jungen Menschen oder auch älteren Menschen intensiv zusammenarbeiten, dass dabei eben auch Unternehmensvertreterinnen und Vertreter unmittelbar Eingang haben, die eben auch in diesen Bereichen Forschung und Entwicklung arbeiten. da lässt sich viel denken, was eben die Intensität einer solchen Zusammenarbeit fördert. Dafür müssen wir, und das wäre ein zweites, dafür müssen wir eben auch die Regeln so verändern, dass das möglich wird. Da sind wir wieder bei diesem Thema, dass wir von einer Misstrauens- zu einer Vertrauenskultur kommen. Und natürlich gehört dann auch so etwas dazu, dass wir dem wissenschaftlichen Nachwuchs längere Verträge geben, dass wir eben nicht sagen, du musst also immer zum Jahresende fürchten, dass dein Vertrag nicht verlängert wird. Das ist nicht überall so, aber in der Tendenz gehört auch das zum Vertrauen, dass wir sagen, ja, wenn da so gute Leute sind, was kann uns denn Besseres passieren, als wenn die bei uns bleiben? Und deswegen muss sich das da zum Ausdruck bringen. Und dann natürlich eben auch diese ganze Frage von Beschaffungsprozessen. Das klingt jetzt vielleicht für den, der nicht so tief drin ist, auch ein bisschen vielleicht als abseitiges Thema. Aber es ist eben wirklich so, dass wenn man für, sagen wir mal, Hightech-Bereiche, die man ausstatten muss, etwas beschaffen will. Man weiß, da gibt es eben nur eine Firma in Europa, die das so herstellt. Warum macht man dann eben noch eine ganz große Ausschreibung, wo man manchmal nicht nur monatelang, sondern vielleicht länger als ein Jahr wartet? Und dann wissen wir, dass im gleichen Moment, dass in Indien oder in China oder auch in den USA nicht nur längst beschafft wurde, sondern dass wir dann da schon meilenweit in der Forschung voraus sind. Warum müssen wir uns das Leben hier so schwer machen? Mhm. Und wieder sind wir beim Thema Vertrauen versus Misstrauen.
Ja. Gibt es so weitere Faktoren, so aus deiner Erfahrung, die dazu führen könnten, Talente nicht nur zu gewinnen für Universitäten, sondern auch zu halten?
Ich meine, wenn wir jetzt nochmal die prozessuale Sicht bemühen, das sagte ich ja eingangs, dann müssen wir vielleicht schon auch überlegen, ob wir nicht diese Option, dass Wissenschaft etwas Spannendes ist, dass es etwas Zeitgemäßes ist, etwas Modernes ist, dass wir diese Option schon in ganz frühen Qualifizierungsphasen den jungen Menschen auch nahe bringen. Ich will mal ein Wuppertaler Beispiel bringen. Wir haben hier die Junior-Uni und in der Junior-Uni, die heißt nicht umsonst Uni, weil hier eben den jungen Menschen mit einem Ansatz, den wir mal Begeisterungspädagogik genannt haben, gezeigt wird, dass Neugier etwas Faszinierendes ist, dass Neugier Kreativität weckt, dass Fragen etwas sein können, was unglaublich spannend ist, diesen Fragen dann nachzugehen und nach Lösungen zu suchen, etwas sehr Erfüllendes ist. Und damit haben wir schon im Alter zwischen 6 und 17 Jahren, so ungefähr siedeln die sich ja an, haben wir ja eigentlich schon etwas zugrunde gelegt, was dann hier und da eben auch die Frage erlaubt, gibt es sowas eigentlich auch im Berufsleben? Kann ich das auch als Erwachsener machen? Mhm. Also das wäre auch sehr etwas, schön, wo wir vielleicht lernen können. Und ich weiß ja, dass jetzt auch schon andere Standorte sowas, so Ableger der Junior-Uni auch schon gegründet haben. Ich kann nur dafür werben, das in noch größeren Stil zu tun.
Darf man auch an der Stelle mal sagen, das ist ein ganz, ganz tolles Projekt, ganz tolle Initiative. Alle einmal googeln, Junior Uni Wuppertal. Ist wirklich toll, kann man nur für werben.
Absolut, absolut, das tue ich gerne und überall.
Wenn wir jetzt täglich in die Zeitung schauen, ist insbesondere in Deutschland jetzt das Thema Wirtschaft im Kontext der politischen Diskussion oder auch der Konjunkturdiskussion stark im Fokus. Es muss etwas passieren, was auch immer dann da im weiteren Text zu verstehen ist. Sei es mal drum, welchen Beitrag könnte die Wissenschaft jetzt in Kombination mit der Wirtschaft leisten, um die Probleme, die wir unbestritten haben in der Konjunkturfrage, in der wirtschaftlichen Frage, welchen Beitrag kann die Wissenschaft leisten oder wo kann die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft bei dieser Problemlösung helfen in der Perspektive?
Also ich denke, dass die Zukunftsbranchen, die wir ja alle kennen, über die immer gesprochen wird, dass die tatsächlich nach wie vor auch hervorragende Talente und gut ausgebildete junge Menschen brauchen, dass wir zugleich im Moment aber etwas sehen, was fast ein bisschen paradox anmutet, nämlich dass junge Menschen, die direkt von der Uni kommen, durchaus auch im sogenannten MINT-Bereich, Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Technologie, Informatik, Technologie, dass die manchmal erst keinen Job finden. Und da, ja, fragt man eben, warum ist das so? Nun ja, die KI spielt eine große Rolle und viele Unternehmen denken ja, solche eher repetitiven Jobs, einfachere Analysejobs, Strukturierungsjobs, die kann ja jetzt zunehmend die KI übernehmen. Und was wir brauchen, das sind eben Menschen, die darüber hinaus Dinge strukturieren, komplexere Probleme strukturieren können, die in der Kommunikation stark sind, die auch interdisziplinär denken können, die den Horizont weiten können in ihren Arbeiten. Und ich glaube, da könnten auch Wissenschaft und Wirtschaft enger zusammenarbeiten, um eben zu sagen, ja, wenn das offenbar die Absolventen noch nicht in dem Maße haben, dann müssen wir eben die Absolventen schon während, die kommenden Absolventen schon während ihres Studiums mehr begleiten. Dann muss dieser Austausch schon eben früher beginnen, vielleicht schon spätestens im Masterstudium beginnen. Also natürlich gibt es entsprechende Ansätze. Es gibt Praktika, es gibt Werkstudentenschaften, aber noch nicht in der Breite, so dass man dann eben sagt, ja, das können wir überspringen, dass die jungen Menschen erstmal gefrustet werden und nicht unterkommen, obwohl wir sie ja prinzipiell brauchen, aber eben meinen, sie hätten diese Erfahrung noch nicht, die heute mehr und mehr gesucht wird in Zeiten der KI.
Wir haben ja auch viel von internationalen Vergleichen auch gesprochen. Was würdest du so zum Abschluss sagen, wenn du in 10 Jahren nach vorne schaust, woran würdest du erkennen, dass Deutschland den Wettbewerb um die Talente erfolgreich gestaltet hat?
Ja, ich meine, es gibt natürlich so Kennzahlen, die das zeigen, und das sind ganz sicherlich, also erstmal großen volkswirtschaftlichen Kennzahlen wie das Sozialprodukt. Ich meine, so weit kann man das denken. Also das, was wir an Ressourcen reingeben, und die Ressource Wissen ist nun mal mittlerweile spätestens jetzt die zentrale Ressource. Das ist dann am Ende auch entscheidend dafür, ob wir weiter durchgereicht werden im Sozialproduktsranking und Plätze verlieren, oder ob wir doch irgendwann da auch den Turnaround schaffen. Dann hängt damit unmittelbar zusammen, ob wir unsere Menschen in Lohn und Brot kriegen in Deutschland. Auch das ist wichtig. Aber dann eben auch die Frage, wo können wir wirklich in den Bereichen mithalten, wo die großen Antworten auf die großen Fragen der Zukunft gestellt werden. Auch da sehen wir im Moment eher Abwanderung, als dass wir Schritt halten können in Richtung Indien zum Beispiel, China, überhaupt Südostasien. Also auch da müsste die Tendenz gedreht werden. Das wäre meine große Hoffnung. Das ist prinzipiell möglich, aber es reicht eben nicht, dann immer nur in bestimmten Diskussionsrunden über zum Beispiel Abbau von Administration zu reden, sondern wir müssen endlich auch, wie es so schön heißt, ins Handeln kommen.
Du bist ja genau an dieser politischen Schnittstelle gerade, ne? Als, wenn ich das so sagen darf, als Lobbyist für die Wissenschaft. Und das ist ja auch nicht nur vergnügungssteuerpflichtig, schätze ich mal, in den Fragen und in den Gesprächen, die du da hast. Was motiviert dich denn persönlich, das weiter voranzutreiben? Warum stehst du morgens freudig auf, springst in den Zug nach Berlin, nach Bonn, nach Brüssel, wo auch immer hin, um für das Thema zu kämpfen?
Ja, ich hätte jetzt fast scherzeshalber gesagt, wenn ich in den Zug reingehe, ist die Laune noch gut, wenn ich dann mit 2 Stunden Verspätung irgendwo bin, nicht mehr. Aber ich will es gar nicht so negativ sehen, denn die Antwort liegt eigentlich gerade darin, weil ich ein unverbesserlicher Optimist bin und weil ich glaube, dass es eben unglaublich wichtig ist, die richtigen Menschen zusammenzubringen. Auch ein ständiges Politik-Bashing macht keinen Sinn, weil wir es dann ja auch den Bürgerinnen und Bürger immer madiger machen, eben ein positives Bild von Politik zu suchen.
Was auch nicht zu guten Entwicklungen führt.
Nein, was zu sehr unguten Entwicklungen führt. Wir haben ja noch 2 Wahlen in diesem Jahr vor uns und wir wissen, was uns da droht. Also insofern ist es, glaube ich, gerade auch an der Stelle wichtig, nicht nur einen Zweckoptimismus an den Tag zu legen, sondern eben über ein Makeln von Positionen, von Ideen und eben auch über das Zusammenbringen der Ideenträgerinnen und Träger etwas voranzubringen. Und das kann wirklich durchaus gelingen und gelingt auch in zunehmendem Maße da, wo eben bestimmte Voraussetzungen dazu können, natürlich auch infrastrukturelle Voraussetzungen, wo die gegeben sind. Und ein paar Ideen hatten wir ja gerade auch schon im Gespräch herausgearbeitet.
So, als Abschluss.
Das war's schon wieder.
Das war's schon wieder.
Wahnsinn. Zeit ist schnell rumgegangen.
Vielen, vielen, vielen Dank. Das war unsere heutige Folge zum Wettbewerb der Köpfe und zur Frage, wie eng die Zukunft von Wirtschaft und Wissenschaft miteinander verbunden ist. Vielen Dank, lieber Lambert, dass du unser Gast warst und für deine Einblicke, Analysen und vor allen Dingen für deine Perspektiven. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert sie oder abonniert unser Podcast insgesamt. Und bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Das war's wieder mit dem Podcast mit Haltung und Trocken. Lieber Lambert, vielen Dank, dass du dabei warst. Auch danke an alle, die zugehört haben. Bleibt neugierig, bleibt mutig, bleibt im Gespräch. Alles Gute, tschüss.
Danke an Markus und Markus.
Vielen Dank.
Das war mit Haltung und Trocken. Ein Podcast der Wuppertaler Stadtwerke. Mit Markus Hilkenbach und Markus Schlomski.
In der nächsten Folge begrüßen wir Kerstin Abraham, Vorständin und Arbeitsdirektorin der Stadtwerke Krefeld. Mit ihr sprechen wir über Tradition und Transformation und Identität im Stadtwerk.
Hat euch die Folge gefallen? Dann freuen wir uns über eure Bewertung und über eure Gedanken auf Social Media.